dem Quellcode muss immer menschenlesbar sein und beobachte aber, dass das häufig irgendwie nicht so ist. So, das werfe ich jetzt einfach mal als These genommen.
Ich habe das also schon öfter erlebt, dass Teams Neuerungen in der Sprache zum Beispiel abgelehnt haben, in der Programmiersprache abgelehnt haben, weil sie gesagt haben, ich verstehe das so schlechter.
Andrena entwickelt. Der Podcast von Andrena Objects. Von EntwicklerInnen für EntwicklerInnen.
Willkommen zu einer neuen Folge Andrena entwickelt. Hier ist Max, ich bin Softwareentwickler bei Andrena und habe als Co-Host den Daniel. Hi Daniel.
Hallo.
Auch Softwareentwickler bei Andrena. Und wir haben heute zwei Gäste bei uns. Das ist der Peter und der Stefan. Hallo ihr zwei.
Hi.
Hallo.
Möchtet ihr euch kurz vorstellen?
Ja, ich kann mal anfangen. Mein Name ist Peter. Ich bin jetzt seit 5 Jahren Softwareentwickler bei Andrena. Ja, Schwerpunkt, ich sage immer Fullstack, aber das ist immer eine Lüge, wissen wir ja. ich sage immer etwa 30% Backend und, weiß nicht, 70% Frontend mit Angular. Und ich finde, ja, keine Ahnung, ich finde, Quellcode muss immer menschenlesbar sein und beobachte aber, dass das häufig irgendwie nicht so ist. So, das werfe ich jetzt einfach mal als These in den Raum.
Ja, ich bin Stefan, ich bin Fullstack-Entwickler, komme eigentlich aus der Java-Linie. Und ich gehe ein Projekt öfter mal mit offenem Auge durch die Probleme durch und versuche dort gegebenenfalls Theorien zu entwickeln, warum irgendwas besser läuft und anderes. Und eine Theorie geht eben hinsichtlich der Thematik verständlicher Code.
Genau, ihr habt es jetzt beide schon angesprochen. Ihr habt zusammen einen Vortrag gehalten auf mehreren Konferenzen mit dem Titel »Warum ist Code so schwer zu verstehen?« Und da wäre jetzt meine Frage, wie definiert man so überhaupt Verständlichkeit von Code? Gibt es da irgendwelche Definitionen oder wie legt man das aus?
Also der erste Ansatz, den man vielleicht so finden kann, es gibt da so ein ganz berühmtes Buch von so einem Amerikaner, der sich Bob Martin nennt, kennen wahrscheinlich schon sehr viele hier aus der Hörerschaft auch. Also Clean Code heißt das Buch und man könnte sagen, das ist so ein Katalog von schlauen Ratschlägen, was sauberen Code irgendwie ausmacht. Und wir dachten uns, ja, das klingt doch alles irgendwie plausibel, alles gut, aber wir haben uns gefragt, ja, wo kommt es eigentlich her, wenn zum Beispiel Bob Martin empfiehlt, eine Methode sollte am liebsten gar keine Parameter haben, aber allerhöchstens irgendwie 3 oder so war die Grenze. Warum jetzt die 3 zum Beispiel? Das fanden wir so ein bisschen aus der Luft gegriffen.
Also es ist auch insbesondere, man muss sich immer vorstellen, der junge Entwickler kommt in ein neues Projekt rein und schreibt eine Methode, die hat vielleicht 4 Argumente und dann kommt der Senior-Entwickler bei der Review und sagt, das geht ja gar nicht und dann fragt der junge Entwickler, warum und der Alte sagt, ja, es steht im Uncle Bob drin und das ist ein echtes Problem, weil woher der Junior-Entwickler kann an der Stelle gar nicht beurteilen, wie begründet das ist, ihm fehlt ein bisschen die Erfahrung und ihm fehlt auch das Argument dagegen. Und wir haben uns da eben einfach überlegt, für den jungen Entwickler ist das einfach dann das Clean Code wie die Bibel, das muss man glauben oder eben auch nicht und es gibt keine Argumente. Und wir wollten da ein bisschen ansetzen und sagen, funktioniert das auch anders, können wir das irgendwie auch ein bisschen theoretischer erklären.
Also wenn ihr sagt theoretisch erklären, gibt es da irgendwelche Regeln oder irgendwelche Möglichkeiten, sowas zu quantifizieren? Wann ist etwas verständlich? Oder du hast es jetzt auch lesbar gesagt. Gibt es da Möglichkeiten oder habt ihr da was gefunden?
Ja, also das eine wäre, man hat hier so einen Regelsatz, und an den glaubt man so, das ist wie die Heilige Schrift, wie die Bibel. Aber natürlich, Code entsteht in unserem Gehirn letzten Endes. Alles, was wir sagen, alles, was wir aufnehmen, passiert im Gehirn. Also müssen wir uns halt erstmal anschauen, was kann unser Gehirn eigentlich? Und da gibt's diverse Forschungsergebnisse, die wir uns ja dann mal angeschaut haben. Und ich würde sagen, ein zentrales Ergebnis ist, wie viele, ich sag mal, Arbeitsklumpen kann unser Gehirn eigentlich gleichzeitig verarbeiten? Also das Wort Klumpen ist schon so eine Andeutung auf den englischen Begriff, also ein Chunk. Die Forschung geht, also was wir jetzt uns angelesen haben, muss man vielleicht jetzt auch mal als Disclaimer dazu sagen, ne, wir sind ja keine Scientists an der Stelle, aber was wir gelesen haben, ist, dass das Gehirn, das Arbeitsgedächtnis eben bis zu 4 solcher Chunks gleichzeitig verarbeiten kann.
Ja, und wenn man jetzt, wir reden jetzt von Chunks und die Psychologen haben dieses Wort Chunk auch einigermaßen bewusst so diffus gewählt, weil ein Chunk jetzt gar nicht so eindeutig zuordnenbar. Es gibt keine elementaren Informationen im Gehirn. Es gibt nur Sachen, die sind entweder assoziiert oder eben nicht assoziiert im Gehirn. Also ich kenne sie oder ich kenne sie eben nicht. Und ein Chunk selber kann durchaus aus mehreren Chunks zusammengesetzt sein. Und wenn ich einen Chunk adressiere, dann ist es auch nicht so, dass ich die Details in dem Chunk plötzlich wegabstrahiert habe, sondern die sind auch zum großen Teil immer noch verfügbar. Nicht in dem Detailgrad, in dem man sie betrachten könnte, aber doch in einem sehr, sehr detaillierten Grad. Und auf die Weise kriege ich, selbst wenn ich nur 4 Chunks zu einem Zeitpunkt aktivieren kann, doch einen sehr, sehr großen Informationsraum, den ich gleichzeitig verarbeiten kann. Das ist also nicht so wie bei einem Computer, wo ich sage, ich habe 4 Register und da passen jeweils 4-mal, also insgesamt dann 4-mal 64 Bit rein. Nee, also so ein Chunk kann eigentlich sehr, sehr groß werden, wenn man ihn einfach nur clever vernetzt hat im Gehirn.
Und diese Chunks gibt's überall in also nicht nur bei der Softwareentwicklung, sondern im ganzen
Leben? Genau, also die Chunks sind, also die funktionieren, also vor allem funktionieren die in der Realität. Also jedes Wort, das ich benutze, dem ist ja irgendwas assoziiert. Ich habe ein Verständnis davon und jedes Wort spielt zusammen mit einem Chunk. Also ein Beispiel?
Also ein Beispiel für Chunking ist ganz einfach Sprache. Ne? Man kann eigentlich sagen, unser ganzes Leben verbringen wir damit, Chunks zu bilden. Am Anfang merken wir, wir haben Stimmbänder und wir lernen, die Muskeln zu bewegen. Es macht da. Irgendwann lernen wir durch Zuhören, wenn Papa sagt nein, mit einer heftigen Handbewegung zum Beispiel, dann verknüpfen wir das und merken, oh, okay, das sollte ich vielleicht nicht tun. Später lernen wir, selber Worte zu bilden, Papa, und später vollständige Sätze wie Java ist eine Programmiersprache.
Das sind 4 Chunks, oder?
Genau, also da könnte man jetzt sagen, dieser Satz, Java ist eine Programmiersprache, bildet in meinem Kopf ein einziges Konzept. Kann man so sagen, oder?
Ja. Also man kann das jetzt beliebig in die Tiefe gehen an der Stelle, aber wenn man jetzt Java ist eine Programmiersprache ist, dann haben wir zunächst mal die 2 Chunks Java und Programmiersprache. Jeder hat sein eigenes Verständnis davon. Also wir haben zwar üblicherweise ähnliche Sachen gelernt, aber es ist doch irgendwie ein individuelles Gefühl, was wir dazu haben. Und ist ein, das ist so mehr so wie so ein Bindeprädikat dazwischen. Das ist auch ein Chunk, aber das hat nicht diese Intensivität, die wir, also diese intensive Semantik, es dient vor allem, diese Chunks eben miteinander zu vernetzen. Wie es genau im Gehirn abgebildet ist, kann ich jetzt gar nicht sagen an der Stelle, aber man würde in dem Fall vermutlich 3 Chunks feuern, eben Java ist ein und Programmiersprache. Und zusammen würde eben sozusagen entweder ein Wahrheitsgehalt sein, ja, in dem Fall kommt mehr oder weniger wahr raus, weil dass wir nur eine Aussage gemacht haben, wenn wir jetzt irgendwelche Schlüsse, also wenn wir jetzt irgendwas lesen würden im Code, dann würde da auch intern das Gehirn vorgehen und eben einen Zustand simulieren auf dieser Basis. Wenn wir also jetzt, ja, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, was die Programmierung angeht, aber wenn wir eine Methode hätten und die dann so lesen, dann versuchen wir eben intern nachzuvollziehen, was tut die.
Ihr hattet jetzt gerade eben gesagt, was von 4 Chunks, aber damit ist gemeint, dass was wir gleichzeitig dann in quasi parat haben, aber nicht, was wir jetzt quasi generell an Wissen haben, weil da haben wir deutlich mehr, vermute ich oder hoffe ich.
Ja, also ich denke, man kann grob, eine ganz grobe Unterteilung wäre, dass man sagt, wir haben ein Arbeitsgedächtnis, also sozusagen ein Schnellzugriffsspeicher, in dem spielen sich diese 4 Chunks ab, aber wir haben natürlich auch einen Langzeitspeicher, also das Langzeitgedächtnis, und in dem ist eben das ganze Wissen wirklich in aller Vernetzung eben abgespeichert. Also ich stelle mir das immer vor wie eine große Bibliothek und der Bibliothek werden ständig neue Bücher hinzugefügt, aber es ist sozusagen eine Hypertext-Bibliothek mit ständigen Querverweisen und man kann natürlich auch Dinge verlieren, also jetzt vielleicht kleiner Exkurs schon, also wenn ich etwas vergesse, dann liegt das noch irgendwo drin im Gehirn, aber ich habe sozusagen die Referenz, die Speicherreferenz verloren und kann nicht mehr darauf zugreifen. Dadurch habe ich diesen Effekt, dass ich eben etwas vergessen habe, in Anführungsstrichen. Genau, aber vielleicht gibt es etwas durch einen unbewussten Reiz oder so, wird es wieder aus dem Unterbewusstsein hervorgeholt.
Also ich glaube, die moderne Psychologie, die geht sogar davon aus, dass das Arbeitsgedächtnis und das Langzeitgedächtnis eigentlich ein Speicher ist und ich sozusagen immer nur gleichzeitig 4 Chunks im Langzeitgedächtnis aktivieren kann. Also das Langzeitgedächtnis besteht aus sehr, sehr vielen Chunks. Das ist auch tatsächlich so wissenschaftsgemäß eigentlich unlimitiert. Ich kann immer mehr dazulernen sozusagen, wenn ich jetzt nicht gerade durchs Alter und durch das Ableben daran gehindert werde. Und aktivieren kann ich aber jeweils immer nur 4 gleichzeitig davon. Und diese Aktivierung fördert dann irgendwelche Gehirnprozesse und irgendwann mal wird dann ein Ergebnisneuron oder Ergebnischunk aktiviert, der dann eben diesen neuen Zustand oder die Antwort auf die Frage, die wir gestellt haben, dann liefert.
Also kann man bestehende Chunks, also in diesem Langzeitgedächtnis, verändern oder sind es dann einfach nur neue Referenzen, die darauf gebildet werden? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also verändern geht üblicherweise nicht. Also wir können nur auf Chunks zugreifen, die existieren. Wir können auch nur die als Ergebnis dann rausbekommen. Wir können sozusagen einen Zustand simulieren. Unsere Programme sind ja so, dass sie durchaus sich einen Zustand verändern. Und irgendwie müssen wir das im Kopf auch nachvollziehen. Und dieses Nachvollziehen läuft üblicherweise so, dass wir einen Chunk reassoziieren, also dass wir ihm eine neue Bedeutung geben. Das ist eigentlich vom Gehirn nicht so vorgesehen. Also unser Gehirn arbeitet lieber gerne so mit einer absoluten Wahrheit, die zu jedem Zeitpunkt gut ist. Deswegen haben wir auch Schwierigkeiten mit Seiteneffekten, weil das Gehirn eigentlich gerne auf einem Zustand arbeitet, der fest ist. Und wenn wir das nachsimulieren müssen, dann geht's halt ein bisschen schwieriger.
Man könnte auch sagen, diese Verknüpfungen oder Assoziationen, das ist wie ein gewichteter Graph. Also wenn bestimmte Verbindungen immer wieder aufgefrischt werden durch Wiederholung oder ja, dann wird die Verbindung stärker dadurch. Und wenn ich sozusagen, jetzt Stichwort, einen Chunk überschreiben, wenn ich merke, eine bestimmte Verlinkung war irgendwie falsch, dann gehe ich die nicht mehr. Die ist dann noch da, aber sie wird mit der Zeit halt in Relation schwächer.
Das ist jetzt schon mal sehr interessant als Hintergrund in der Psychologie, auch wenn ihr da ja schon sagt, dass ihr da nicht die Experten seid und euch das nur angelesen habt. Doch sehr interessant alles. Aber wie kann man das jetzt auf die Softwareentwicklung beziehen? Also ihr habt vorhin das Beispiel gebracht mit den Methodenparametern. Ihr habt, glaube ich, 3 gesagt. Ist das da, wo man da konkret schon mit diesen Chunks arbeiten kann?
Ja, vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel zum Einsteigen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben eine Methode und die sagt einfach nur, die überprüft, ist ein Wert valide, ist valid. So, dann ist das eine Methode, die hat existiert auf einem Objekt oder sie hat einen Parameter, das ich reingebe, nämlich das Objekt, das ich überprüfe. Das kann man sich gut merken, weil ich merke, okay, was tut das Ganze? Ist valid, Überprüfung. Und der zweite Chunk wäre eben das Objekt, das überprüft würde. Und wenn ich jetzt aber merke, ich gebe
zum Beispiel add, ja? Also wenn du eine Plus-Funktion,
ja gerne,
wenn ich jetzt zum Beispiel eine add-Funktion habe, ja, dann muss ich einerseits das Addieren irgendwo assoziiert haben im Kopf, ja? Also das funktioniert natürlich nur, wenn ich irgendwann mal in der Grundschule auch Addieren mitbekommen habe, das ist eben dieser Chunk Addieren, dann muss ich auch eine Vorstellung von den Zahlen haben, die ich reingebe oder von den Variablen, die reingehen. Ja? Im Programmieren sehe ich ja sehr, sehr oft Variablen und ich muss auch dann symbolisch sozusagen wissen, was passiert, wenn ich ein Addieren auf Variablen mache. Und dann habe ich eben 2 Variablen, eine Wert und eine Variable und dieses Add. Das sind also insgesamt 3 Chunks. Und wenn ich die gleichzeitig feuere, dann kommt am Ende im Gehirn irgendwas raus. Also das heißt, Addieren müsste eigentlich sehr, sehr einfach funktionieren. Und ich glaube, jeder, der mal sowas gelesen hat, Add 1, 2, der ist da sehr, sehr schnell durch mit dem Verstehen. Schwieriger wird es dann tatsächlich, wenn ich auf diese 3 gehe. Das hat unterschiedliche Gründe, aber unter anderem eben auch, wenn ich 3 Argumente habe, dann habe ich eben dieses Add und dann habe ich 3 Argumente dahinter und dann wird es schon deutlich schwieriger. Wir sind dann immer innerhalb der 4 Chunks immer noch drin. Wenn ich jetzt aber eine objektorientierte Methode habe, dann rufe ich ja dieses Add, also diese Methode, dann letztlich immer auf einem Objekt auf. Auf dem This-Objekt. Das ist jetzt mit Add irgendwie etwas blödsinnig. Also das müsste man eigentlich, ich gebe da immer das Beispiel GIF. Ja. Ich habe ein Objekt, nehmen wir das mal A, A.GIF B, C. Das kann ich einigermaßen gut verstehen, insbesondere im Deutschen, weil ich da eine Reihenfolge habe, was B und C bedeuten soll. Also das eine ist das Objekt, das ich weitergebe, das andere ist das Ziel. Und dann habe ich eben 4 Chunks und das kann ich ganz gut verstehen. Wenn ich jetzt dann ein drittes Parameterargument reingeben würde, dann wäre es irgendwie ein bisschen ein Problem, weil er einerseits sagen würde, es ist ja viel zu viel, 5 Stück. Und andererseits wäre es ein Problem, weil er sagt, was soll denn das jetzt für eine Zusatzinformation sein? Also ist das jetzt der Ort? Ist das jetzt die Zeit, die dann noch weiter spezifiziert wird und so weiter? Und damit ist es eben einfach so, dass diese zwei, beziehungsweise die drei, und der Bob Martin empfiehlt 2 bis 3 Argumente, dass es tatsächlich so ist, wenn ich einfach nur die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses nehme, nämlich 4, dann passt eben das Dis-Objekt rein, die Methode, die ich aufrufe, rein und maximal 2 Argumente und dann ist das 4 auch voll. Und wenn ich ein bisschen mehr nehme, dann sind natürlich diejenigen, die zufällig doch 5 Chunks verarbeiten können oder besonders klaren Kopf in dem Zeitpunkt gerade haben, die können das dann auch noch lesen, aber üblicherweise hängt man da schon mal die Hälfte der Leute ab, die halt, nämlich es gibt ja auch Leute, die weniger als 4 Chunks schaffen oder manche haben eben die ganze Zeit irgendein Zwischenergebnis noch im Kopf und müssen das verstehen. Und auch dann wird es ein Problem, diese drei Argumente, also eine objektorientierte Funktion mit 3 Argumenten zu verstehen, wird auch dann deutlich schwerer.
Vielleicht muss man auch als Ergänzung jetzt sagen, wir gehen jetzt davon aus, dass wir wirklich vollkommen fokussiert sind auf unseren Code. Wir sind isoliert von unserer Außenwelt. Aber das ist ja in der Realität nicht der Fall. Oft sitzen wir in einem Großraumbüro. Vielleicht haben wir eine Kollegin oder einen Kollegen, die gerade sehr laut telefoniert und das wirkt ja auch auf uns ein und kann auch wieder Plätze in unserem Arbeitsspeicher belegen. Oder so der Klassiker, so Teams oder Slack-Notifications, die plötzlich aufploppen und eben deine Aufmerksamkeit einfordern. Das sind alles Dinge, die dir irgendwie letzten Endes auf deine Codequalität dann auch irgendwie oder auf die Verständlichkeit, so wie du den Code verstehst, eben entsprechend interferieren.
Wie sieht denn das dann aus? Also du hast jetzt Teams oder Slack oder eine Kollegin telefoniert erwähnt, aber wenn du jetzt im Pair an einem Projekt, an einem Problem arbeitest, wie sieht es dann da aus? Weil da bist du ja in der Regel fokussiert, zumindest mal merke ich das. Und du hast quasi in Anführungszeichen nochmal eine Person, die 4 Chunks oder so nochmal parat hat. Wie sieht es da aus? Wie funktioniert da jetzt quasi diese zwischenmenschliche Informationsaustausch? Weil du hast ja vorhin gesagt, jede Chunk ist bei jedem Person individuell.
Ja. Also das Entscheidende ist wirklich, dass man im Pair auch das gleiche Verständnis hat, dass man von denselben Dingen spricht. Der Klassiker ist irgendwie immer, dass man kryptische Abkürzungen hat und der eine versteht das eine darunter und der andere was anderes. Also es ist schon mal wichtig im Pair-Programming, dass man sozusagen auf einer Linie ist. Und idealerweise ergänzt man sich dabei so, dass man gemeinsam denselben Weg geht, an denselben Chunks entlang sozusagen.
Ja, ich glaube, da gibt's jetzt noch einen ganz anderen Aspekt, wieso Pair-Programming so eine interessante Sache ist bezüglich des Gehirns. Wir haben ja noch nicht besprochen, wie das Gehirn umgeht, wenn ich jetzt mit mehr als 4 Chunks konfrontiert werde. Es ist nämlich üblich, also es kommt sehr, sehr häufig vor, dass ich dann irgendwie durch schlechtes Coding oder einfach durch die Störeinflüsse von außen dann plötzlich doch mit 5 oder 6 oder 7 Chunks konfrontiert werde. Das Gehirn hat da jetzt ein paar Strategien, wie es damit umgeht. Das ist unterbewusst, also das können wir nicht steuern oder trainieren. Aber das Gehirn geht dann entweder so vor, dass es sagt, okay, naiv, ich nehme mir die 5, 4 besten Chunks raus und versuche, die mal zu verarbeiten. Erste Variante, wir nennen die Verdrängen an der Stelle. Wir verdrängen also die unwichtigen Informationen und rechnen mal mit denen. Die zweite Variante ist, man merkt irgendwie, naja, das Problem ist irgendwie lösbar. Vielleicht finden wir einen Lösungsalgorithmus, der dann uns die schrittweise verarbeiten lässt, diese 7 Chunks. Und versucht die dann erstmal den Lösungsalgorithmus zu erarbeiten, dann den auszuführen und dann kriegen wir das Ergebnis. Das ist natürlich deutlich länger und unglaublich anstrengend. Das wollen wir eigentlich nicht. Komme ich wieder zurück zum eigentlichen Problem im Pair-Programming, kann ich mir es leisten, diese Verdrängungsalgorithmus zu machen. Ich habe ja immer einen daneben, der den großen Kontext behält. Und ich kann einfach mal selber Brute Force einfach meine Idee runterschreiben. Und neben die ganzen Zwischenergebnisse, die ich nebenbei eigentlich halten müsste, die kann ich einfach mal ausblenden und kann mich einfach nur auf mein Problem konzentrieren. Und dadurch kann ich eben vergleichsweise entspannter Informationen ignorieren, weil ich weiß, einer sitzt daneben, der die Information noch für mich behält und mir gegebenenfalls sagen wird, nee, das kann so nicht gehen, weil mit dieser Zusatzinformation würde das nicht funktionieren. Und das ist also so ein Trick, wie ich mein, ja, das war jetzt irgendwie so die Andeutung, wie ich eben mein Chunk-Arbeitsgedächtnis etwas erweitern kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man dann automatisch 8 hat, aber man kriegt natürlich auf die Art und Weise diese verdrängte Information, die kann man ein bisschen auslagern an jemand anders, dass die von jemandem behalten wird, dass man eben nicht ganz so naiv und brute force drauf losschießt.
Das heißt, ein weiterer Vorteil des Pair-Programmings?
Das wäre ein sehr, also das ist, glaube ich, der Kernvorteil, des Pair, also bei mir zumindest das Kern, der Kernvorteil, dass ich mich einfach auf mein Problem erstmal isoliert konzentrieren kann und immer jemanden im Backup habe, der sagt, nee, das kann so nicht funktionieren oder jetzt übernehme ich mal, wenn du nicht weiterkommst, weil ich habe, vielleicht kann auch nebendran derjenige schon eben diese zweite Strategie, das Erarbeiten einer Information währenddessen schon mal laufen lassen und kann sich während der Zeit zurücklehnen und sagen, der andere macht ja schon und ich überlege mir dann, wie man systematisch gemacht hätte. Das ist mir auch schon öfter passiert, dass ich sage, ich habe jetzt gerade keine Lösung. Ich lasse den anderen mal und überlege mir, ob ich eine strukturiertere Lösung finde und wenn die schnelle Lösung durchgeht, auch gut. Ja.
Ich denke, es ist wichtig, dass beim Pair-Programming auch beiden die Regeln des Pair-Programmings bewusst sind, ja, weil in dem Moment, wo beide eine unterschiedliche Auffassung davon haben, wie man jetzt hier vorzugehen hat oder wie man miteinander kommuniziert, vielleicht hat man ja auch zwischenmenschlich nicht so den besten Draht oder man ist einfach so vom Temperament komplett unterschiedlich, so dass man sich eher reinpusht, was ja dann auch wieder Chunks belegt. Das kann dann natürlich auch kontraproduktiv sein entsprechend.
Ja, das denke ich auch. Also ich denke, gerade solche Sachen, wenn man irgendwas im Kopf hat und dann durch den anderen blockiert wird, wenn der einem dann sozusagen, man weiß schon eigentlich, wie es gelöst wird, will in Aktion treten und dann der andere sagt, ich will jetzt aber meine Lösung durcharbeiten, dann setze ich da mein Arbeitsgedächtnis einerseits in Leerlauf und andererseits, das Problem ist ja beim Arbeitsgedächtnis, es hat auch eine Halbwertszeit. Also ab einem gewissen Zeitpunkt werden die Chunks wieder schwächer. Früher hat man das eben deswegen auch Kurzzeitgedächtnis genannt. Und dann muss man sich diese Information, die man im Kopf hat, die ganze Zeit im Kopf präsent halten. Und das gefühlt ist das für mich unglaublich anstrengend. Dann kommt irgendwann mal diese Phase, wo man sich das immer vorsagen muss, um es nicht zu vergessen. Und also das ist alles auch psychologisch oder also das ist kognitionswissenschaftlich belegt, dass es eben dieses Vorsagen ihm dazu dient, dass man das länger im Arbeitsgedächtnis halten kann.
Also ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist eben dieses gemeinsame Verständnis. Nicht nur beim Pair-Programming, sondern auch generell beim Coden.
Vor allem im Team, ne?
Also alles, was irgendwie Unruhe erzeugt oder was das einen stocken lässt, das sind irgendwie Hindernisse. Also wenn wir jetzt mal uns fragen, so wie können wir denn jetzt wirklich verständlichen Code schreiben, verwende Begriffe, die die anderen auch verstehen. Also unterhalte dich an Konventionen. Also wenn es üblich ist, in einer bestimmten Programmiersprache bestimmte Dinge, bestimmte Patterns anzuwenden, dann sollte man das auch so tun und nicht sagen, ich kann das besser, ich mache das jetzt so, wie ich das will. Weil das führt dazu, dass beim anderen das eben nicht bekannt ist, dass der andere eben nicht den passenden Chunk hat und es somit für ihn eben unverständlicher wird.
Ich glaube, das ist ja nicht nur jetzt in einer Programmiersprache, sondern auch, wir kennen es aus dem Projektalltag, man kommt in ein neues Projekt und ein bestehendes Team oder bestehendes Projekt hat ja gewisse Konventionen. Und sich da erstmal reinzufinden, ist zumindest mal für mich am Anfang erstmal eine Herausforderung. Aber ich, wie du sagst, es trägt zur Kommunikation bei. Bringt es dann auch wirklich was, dass ich es auch einfacher im Kopf habe oder ist es dann wirklich nur für die Kommunikation da? Also auf welcher Ebene greift das jetzt in diesem Gehirnmodell genauer an?
Also ich würde sagen, das ist eigentlich Kommunikation und Verständlichkeit ist eigentlich an der Stelle das Gleiche. Also ich komme in ein neues Projekt und ich habe den Kontext noch nicht. Das bedeutet, ich muss die ganzen Chunks lernen, die mein Team hat. Jetzt ist es aber tatsächlich so, also ich habe auch schon den umgekehrten Fall gesagt, ich komme rein und sage, das Zeug ist ja alles komplett unleserlich. Und die sagen, ja, das ist unleserlich, aber wir haben das, wir verstehen es so besser. Und da muss man letztlich, auch wenn jemand Neues ins Team kommt, auch immer überlegen, ist mir die Konvention wichtiger, weil alle Alten es noch so verstehen, obwohl es irgendwie absurd ist, oder fange ich an, den vernünftigen Weg zu gehen und sagen, es umzuschreiben auf neu. Ich habe das also schon öfter erlebt, dass Teams Neuerungen in der Sprache zum Beispiel abgelehnt haben, in der Programmiersprache abgelehnt haben. Die Programmiersprachen, die entwickeln sich ja weiter. Bei Java sind zum Beispiel funktionale Elemente da hinzugekommen. Und ich habe erlebt, dass Teams tatsächlich diese abgelehnt haben, weil sie gesagt haben, ich verstehe das so schlechter. Und irgendwie muss man jetzt als Softwareentwickler schon so reflektiert sein, zu sagen, gut, den Chunk kenne ich noch nicht, Aber deswegen verstehe ich es nicht. Ich muss diesen Chunk lernen, damit ich es verstehe. Also das funktionale Programmieren in Java muss ich lernen, um es zu verstehen. Nicht, ich muss in meiner Komfortzone bleiben, weil da ist alles schön verständlich und programmiere weiter imperativ drauf los. Dann verstehe es zwar ich, aber alle die neuen Leute, die neu reinkommen, sagen, oh Gott, jetzt muss ich wieder diesen imperativen Code verstehen. Den hätte man doch funktional viel, viel schöner hinschreiben können. Ne? Das heißt also, Codeverständlichkeit für mich selber ist immer was anderes als für denjenigen, der neu dazukommt. Und immer wenn man eben, der eine ist verständlich und der andere ist unverständlich findet, dann muss man sich immer überlegen, fehlt mir einfach das Wissen, das der andere hat? Oder fehlt dem das Wissen, fehlt ihm das Wissen? Oder ist es tatsächlich so, dass es objektiv unverständlich ist? Und dann muss man eben was dran tun. Wenn es also objektiv, wenn beide eigentlich es unverständlich finden sollten, dann muss man eben gucken, kann man das ändern oder eben nicht.
Wobei man drüber reden könnte, was objektive Verständlichkeit
das
ist.
Okay, das war unfair, ja.
Aber es gibt ja verschiedene Ansätze, da auch Metriken wirklich zu berechnen. Stichwort kognitive Komplexität. Da gibt es auch mittlerweile Plugins für IntelliJ oder entsprechende Ableger. Ja, oder was sowas ist, wo man objektiv sagen kann, das ist jetzt irgendwie schwieriger verständlich, wenn ich jetzt meine if-Klauseln ineinander hinein verschachtle, dann muss ich if, das muss ich alles in meinem Kopf irgendwie vorhalten, während ich mit Early Returns frühzeitig Dinge abhaken und aus meinem Kopf entfernen kann.
Also eine echte Objektivität gibt's, glaube ich, nicht, aber es gibt so, wie der Peter das eben beschrieben hat, es gibt so Situationen, wo man sagen kann, die sind halt einfach nicht verständlich. Das ist also eine sehr, sehr hohe Evidenz, dass es ziemlich viele Leute als unverständlich empfinden. Und eines davon ist eben, wenn das zyklomatisch sehr komplex ist, es gibt noch andere Metriken, diese kognitive Komplexität. Es gibt auch so eine Art von Lifetime, also Lebenszeiten, also wie lange die Variablen leben, Komplexität. Da gibt's eine ganze Menge. Ich würde auf solche Metriken jetzt nicht allzu viel geben, aber im Nachhinein stellt man dann oft fest, ein unleserlicher Teil hat auch eine schlechte Metrik.
Ja, generell Metriken hängen immer davon ab, wie man sie bewertet, und sie sollten ja auch irgendwie dem Team helfen. Aber wie du sagst, es gibt verschiedene Metriken, die sowas ausdrücken könnten. Gibt es jetzt irgendwelche, also ihr habt jetzt ein paar Metriken genannt, aber haltet ihr welche für sinnvoll, um so etwas zu bewerten, um zu sehen, ja, da kann man dran arbeiten, so wenn man in ein Team zum Beispiel reinkommt, mal schauen, man hat selber einen Eindruck, es ist schlecht. Jetzt neben der zyklomatischen Komplexität, die so der Klassiker ist, den ich kenne.
Ich finde, eine gute Metrik ist eine solche, die mit den Menschen irgendwie zusammenhängt. Also man könnte vielleicht im Team die Momente zählen, in denen jemand What the fuck ruft. Da gibt's ja auch so ein Meme von XKCDs, das glaube ich. Ne? So wie leserlich ist dein Code, die Anzahl What the fucks pro Minute. Ja, aber ich meine wirklich, also achte auf die Leute um dich rum, die diesen Code, sag ich mal, konsumieren oder weiterentwickeln. Wie reagieren die darauf?
Also what the fuck ist ja tatsächlich mehr oder weniger der Ausdruck, diesen Chunk habe ich gerade nicht gespeichert. Ja. Also das hätte ich jetzt total nicht erwartet, was dort kommt. Und alles, was man nicht erwartet, das sind im Grunde genommen Chunks, die fehlvernetzt sind oder nicht da sind. Und deswegen ist diese also ich meine, ich finde die jetzt eher lustig als hilfreich, aber wenn man die unter diesem Aspekt versteht, ist die natürlich schon sehr wertvoll. Insgesamt würde ich sagen, ist es mit Metriken da sehr schwierig. Was wir tatsächlich eben gesagt, was ich öfter selber mache, ist, wenn ich subjektiv erstmal ein Stück Code als unverständlich empfinde, dann schaue ich mir eben an, wie ist denn die Arbeitsgedächtnisbelegung dort drin einerseits, also wie viele Variablen muss ich denn parallel im Kopf haben, um dieses zu verstehen, und die oder Namen, nicht nur Variablen, sondern also Zusammenhänge, wie viele muss ich die verstehen, und die zweite ist, verstehe ich die Chunks? Und das ist bedeutet, wenn ich irgendeinen Namen vorfinde, verstehe ich denn den Namen von der Variablen oder der Methode überhaupt? Und da machen einige Leute halt sehr, sehr großen Fehler, dass sie da immer sehr abstrakt bleiben. Und dann kann ich mir natürlich auch nichts drunter vorstellen. Und dann ist das Ding natürlich auch unleserlich. Das heißt, diese zwei Sachen, die würde ich eigentlich in den Vordergrund stellen. Die sind beide weniger metrikartig als Herangehensweisen, wie man nachträglich bei einem Gefühl verstehen kann, ist dieses Teil objektiv unverständlich oder eben nicht.
Du hast es vorhin mal angedeutet, dass man auch Chunks aus anderen zusammensetzen kann und damit ja auch wieder spart, oder wie funktioniert das dann, wenn ich dann, also ist kann es helfen, dass man einer Methode statt vier Parametern irgendwie zwei Chunks aus zwei Chunks übergibt, oder?
Das sind jetzt, glaube ich, zwei Fragen. Ich fange mal mit der zweiten an, weil die jetzt etwas einfacher für mich zu beantworten sind. Wenn ich jetzt Methoden mit vier Argumenten hätte und merke, das funktioniert mit dem Arbeitsgedächtnis ist nicht. Es gibt da einige Möglichkeiten, wie ich das eben auftrenne. Entweder ich teile das in zwei Methodenaufrufe auf. Also ich die erste Methode verarbeitet die ersten zwei, gibt ein Ergebnis zurück, dann rufe ich den zweiten Methoden auf. Wenn ich dieses dann konsequent weiterdenke, würde das sogar zu einer Fluent API gehen, weil wenn ich das Ergebnis auf dem wieder eine Methode aufrufen kann und dann das Endergebnis bekommen, das ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Fluent API. Deswegen empfinden wir eine Fluent API auch öfter als verständlich, weil wir immer nach jedem Zwischenergebnis sagen, okay, jetzt wissen wir ungefähr, was da ist, jetzt kommt was Neues drauf, dann wissen wir wieder, was da ist. So, und das zweite ist eben Kapselung. Wenn wir im objektorientierten Programmierung sowas wie Komposition haben, dann überlegen wir uns ja immer, was ist die Zusammenfassung aus verschiedenen Klassen, was macht die? Dann müssen wir dem einen sinnvollen Namen geben, und je sinnvoller wir den Namen gegeben haben, desto eher kann sich der Leser von dem Code auch vorstellen, was diese Klasse macht, und braucht diese Details, die drinnen sind, nicht mehr zu kennen. Also idealerweise habe ich natürlich auch keine Getter drauf auf diese Details, sondern ich habe nur eine API, die nach außen sich repräsentiert. Und wenn ich den Namen von der Klasse sinnvoll benannt habe, idealerweise so eben, dass entweder im Team, in der Domäne, dass der Name klar ist, oder sogar in der realen Welt. Also wenn ich eine Analogie in der realen Welt habe, dann wird mein Code verständlicher, ne? Und jetzt nochmal, vielleicht, wir haben ja zwischendurch auch von XP geredet, also von Extreme Programming, da gibt es ja dieses Wort Metapher. Das ist genau das, also die Idee, ich versuche einen Namen zu finden, an dem ich mir dann die gesamte Funktionalität und die gesamte API erschließen kann. Ich versuche also einen Vergleich in der realen Welt zu finden, der sich auf mein Objekt mappen lässt und mit dem ich dann einen ähnlichen Chunk eben aktivieren kann und immer sage, das verhält sich ungefähr so wie in der realen Welt, was für Methoden könnte es denn darauf geben? Und dann, also tatsächlich arbeite ich schon lange nicht mehr mit Dokumentation, sondern ich versuche immer die Klassennamen anzugeben und sage, da muss es doch eine Methode geben, die so und so heißt, weil ich immer schon eine Assoziation habe, was zu diesen Namen, was gibt es. Und wenn ich diese Methode nicht finde, dann gehe ich entweder in die Doku oder fluche. Ja, und das ist eben so zu sagen, wenn man schon alles verchunkt hat anständig, dann braucht man viel, viel weniger Doku, weil man schon eine Intuition hat, in welche Richtung es weitergehen könnte. Und das ist eben der Trick von Abstraktion, dass ich eben, wenn ich mehrere Informationen vereinigen möchte, dann packe ich sie eben entweder in verschiedene Methodenaufrufe hintereinander oder in ein Objekt rein und verkapsel das nach außen. Unter einer Abstraktion ist wichtig. Also nur zusammenpacken ist ziemlich Mist. Ja, wenn ich dann eine Klasse habe, die heißt, die eben daraus besteht und das mit and verbindet, also Object and Subject, darunter, das ist Mist. Aber wenn ich tatsächlich eine Semantik habe, die dort abgebildet wird, dann ist das gut.
Okay, dann wäre das zum Beispiel kein guter Chunk in dem Fall.
Was?
Mit dieser Verundung.
Verundung, ja. Also wenn ich Präpositionen in Klassennamen habe, würde ich immer als ein Smell ansehen, oder in Methoden auch. Also je mehr Füllwörter da drin sind, damit man die Methode oder die Klasse versteht, desto problematischer ist das. Also einerseits dann wieder dadurch, dass ich, wenn ich mehr als vier Wörter drin habe, wird allein der Klassenname selber unverständlich. Aber andererseits hat man eigentlich damit auch keine Abstraktion ausgedrückt, sondern nur eine Relation, die man durchs Isolieren auch wieder hätte. Ja? Also wenn ich Subject and Object hätte, dann hätte ich die auch auseinanderschreiben können, wäre immer noch Subject and Object gewesen. Ich habe keine High-Level-Abstraktion drauf geprägt.
Da kommt man ja quasi dann zu den Solid-Prinzipien. Allein Single Responsibility, man hat man nicht mehr eine Verantwortlichkeit, wenn dann quasi ein Und drin steckt. Also da lässt sich jetzt quasi wieder die Verständlichkeit zurück wieder auf diese Prinzipien halt runterbrechen, die wahrscheinlich auch dafür gedacht sind, um halt diese kognitive Last ja zu reduzieren. In dem Fall jetzt, ihr habt es ja ein bisschen ausgeführt. Gibt es dafür irgendwie auch weitere Beispiele so in die Richtung?
Also die Solid-Prinzipien sind durchaus auch erklärbar, insbesondere eben über dieses Abstraktionsargument, was ich vorhin geführt hatte. Bei dem Liskov-Substitution-Problem ist zum Beispiel, dass man ja immer nur Sachen anbietet, also man fixiert damit die Verträge für die Unterklassen und diese Fixierung dient natürlich dazu, dass es keine Überraschungen beim Leser gibt. Also der weiß, wenn ich mit bestimmten Methodennamen etwas assoziiere, dann ist es auch richtig, weil vererbte Methodennamen nicht plötzlich ihre Funktionalität verändern dürfen. Genau, Single Responsibility hast du vorhin schon angedeutet. Also je eindeutiger meine Abstraktion ist, was sie tut, desto klarer ist meine Assoziation damit. Open Close ist auch sowas Ähnliches wie beim Liskov Substitution. Ich erwarte einfach, dass sich etwas analog verändert und nicht, dass ich plötzlich eine Modifikation machen muss an einer Methode. Bei den anderen Interface Segregation ist eigentlich nur ein Abstraktionsprinzip. Ja, ich versuche es so abstrakt wie möglich zu halten, also das Interface zu abstrahieren und nicht die Interna. Und bei Dependency Injection würde ich sagen, das ist eher so ein technisches Ding.
Ich finde, einen Aspekt, den man noch irgendwie nennen könnte, ist, dass man überprüft, ob man Seiteneffekte erzeugt. Es gibt ja so den Begriff der Pure Functions, also Funktionen, die einen bestimmten Input bekommen und immer denselben Output geben. Also ein Gegenbeispiel wäre so ein Counter. Also Increase Counter hat ja dann einen Seiteneffekt, dass der Counter, der irgendwo außerhalb der Funktion liegt, eben hochgezählt wird. Und je nachdem, wie oft ich das aufrufe oder wann ich das aufrufe, passiert einfach was anderes. Und da kann man, glaube ich, seinen eigenen Code immer, sag mal, kritisch abscannen. Wo habe ich meine Seiteneffekte drin? Dass man sich das selbst transparent macht oder auch beim Code Review immer wieder anspricht. Hier passiert ein Seiteneffekt.
Also diese Seiteneffekte, wir haben das dann immer eher so erklärt, dass wir gesagt haben, ich brauche eben eine Zeit lang, bis ich einen Namen innerhalb meiner Methode reassoziieren kann. Und während der Zeit ist es einfach so, es ist dem Gehirn nicht so richtig klar, was ist denn jetzt die Wahrheit? Ist die alte Definition die Wahrheit, die neue? Braucht also eine gewisse Zeit, bis man diesen Zustandsübergang realisiert hat. Und deswegen sind Seiteneffekte halt etwas schädlicher an der Stelle, als wenn ich seiteneffektfreie programmiere. Jetzt muss ich sagen, das ist ja jetzt Öl auf die Mühlen von den rein funktionalen Programmierern. Ich habe jetzt auch schon sehr viele funktionale Programme gelesen, die jetzt nicht unbedingt super lesbar sind, weil man auf Seiteneffekte verzichtet hat, weil dann wird es manchmal werden einfache Sachen manchmal sehr, sehr viel komplizierter. Das heißt, dieses pauschale Seiteneffekte weglassen, finde ich, ist an der Stelle eine falsche Ableitung.
Das ist ja auch nicht, was ich gesagt habe.
Ich wollte es auch nicht so ausdrücken, aber ich habe gemeint, nicht, dass wir da selbst falsch verstanden werden. Also Seiteneffekte sind nicht böse, aber man sollte Seiteneffekte bewusst machen und es sollte tatsächlich auch klar sein, dass die Seiteneffekte da sind, weil ansonsten wird es nicht verständlich. Es gibt ja dieses Prinzip CQS, also Command Query Segregation oder Separation. Und auch das sagt eben, trenne deine Methoden, die nur lesend sind, also Queries, von denen, die Veränderungen durchführen. Und das dient genau dem, wenn ich das schon auf einen Blick sehe in meinen Methoden, was ist eine veränderte Methode, was ist einfach nur lesend, dann habe ich ein bisschen Gefühl, wo muss ich drauf achten, auf Seiteneffekte und wo nicht, wo kann irgendwas sich verändern an meinem Weltbild und wo nicht. Und das ist schon eine enorme Hilfe, sehr, sehr hilfreich, weil die meisten Sachen eben tatsächlich nur lesend sind, also nur lesend oder berechnend. Damit kann ich mich ziemlich entlasten, weil die schwierigen Operationen ich die dann ausgezeichnet habe und die dann separat nochmal betrachten kann.
Ihr habt ja beide schon mit mehreren Programmiersprachen gearbeitet. Wo kann man denn das am besten einsetzen oder wo sollte man es vor allem berücksichtigen, das Prinzip der Chunks und des Kurzzeitgedächtnis und wie viel ich einfach im Arbeitsspeicher behalten kann? Oder wo kriegt man das mehr oder weniger geschenkt?
Meine Intuition wäre jetzt zu sagen, je höher das Level der Sprache ist. Also ich kann nicht viel über Embedded oder Low-Level-Programmiersprachen sprechen. Ich denke an JavaScript, an Java, an C#, in denen wir, vielleicht hat man auch mal über Domain-Driven Design gesprochen. Also wenn es Begrifflichkeiten gibt, wenn wir mit Objekten arbeiten, vielleicht, in dem Moment habe ich ja Chunks, kann ich Begriffe anwenden, um ja eine bessere Verständlichkeit zu erzeugen.
Ja, ich würde es auch so sagen. Also objektorientierte Sprachen sind schon ein relativ naheliegender Zugriff auf eben, weil ich schon von Objekten rede und Objekte sehr, sehr einfach mit Chunks assoziieren kann. Es geht aber meines Erachtens auch in funktionalen Programmiersprachen, weil ich in funktionalen Programmiersprachen ja die objektorientierte Syntax, also in vielen funktionalen Programmiersprachen kann ich auch eine objektorientierte Syntax verwenden, also nach dem Schema Subjekt, Punkt, Prädikat und in Klammern die Objekte oder sogar ohne Klammern, je nachdem, welche Programmiersprache das ist. Also gehen tut da vieles.
Wir haben ja jetzt viel über das Arbeitsmodell, über Chunks, über Verständlichkeit gesprochen. Gibt es noch so etwas, was ihr den Leuten da draußen mitgeben wollt? So?
Ja, absolut. Also ich würde sagen, wir sind Menschen, die Code lesen und wir sind Menschen, die Code produzieren, sozusagen diese zwei Rollen. Und man muss sich bewusst machen, Verständlichkeit setzt am Gehirn an. Das heißt, wir müssen berücksichtigen, welche Kapazitäten hat unser Gehirn und welche Kapazitäten hat das Gehirn unseres Gegenübers. Das heißt, wenn ihr Code lest, analysiert und bewerten wollt, wie verständlich ist das, dann schaut doch mal, wie viele Parameter hat die Methode, ist das ein treffender Methoden- oder Variablenname oder Konstanten, wo passieren die Seiteneffekte. Und wenn ihr selbst Code schreibt, dann nochmal besonders drauf achten, verwendet eben sprechende Namen. Wenn ihr Abkürzung verwenden wollt, unbedingt, dann achtet drauf, dass das wirklich, wirklich konventionelle Abkürzungen sind, die für alle bekannt sind. Aber eigentlich im Zweifel lieber drauf verzichten, würde ich sagen. Oder Stefan, was meinst du?
Ja, ich hätte jetzt noch als Tipp, wenn man eben mit Berechnungen vorgeht und Zwischenergebnisse produziert, dann die Zwischenergebnisse auch sehr, sehr schnell konsumieren, weil jedes Zwischenergebnis, was ich längere Zeit halten muss, natürlich irgendwie memoriert werden muss und meine späteren Operationen im Arbeitsgedächtnis enorm stört, weil ich eben nur 4 parat habe und wenn ich eine Variable von vorne bis nach hinten durchziehe, dann blockiert die mehr oder weniger oder ich ignoriere sie irgendwann mal. Wahrscheinlich passiert eher das Zweitere, aber dieses Ignorieren ist eben auch nicht ohne Effekt. Deswegen eine Möglichkeit, wie ich das Arbeitsgedächtnis beim Programmieren entlaste, ist eben, dass ich versuche, möglichst die Zwischenergebnisse zeitnah zu verwerten, dass sie danach entweder weg sind oder eben in einer neuen Abstraktion gekapselt. Ja, oder wenn man jetzt eben auf fremden Code drauf geht und sich eben überlegt, ist der schlecht oder gut, das ist ja eine Sache, aber ich muss es ja auch immer überlegen, hätte ich es besser gekonnt, das sind eben so Strategien. Einmal die Namen anfassen und dann eben auch mal auf die Zwischenergebnisse schauen und auf die Abstraktion, also kann ich was weg abstrahieren oder kann ich Zwischenergebnisse reduzieren. Das wären so Strategien. Ich glaube, viel hängt dann auch von der Übung ab, also das geht vielleicht nicht so schnell vonstatten, aber wenn man schon mal weiß, wie das Gedächtnis arbeitet, dann kann man sich auch einiges ableiten oder zumindest jemanden um Hilfe fragen und sagen, das Problem habe ich jetzt erkannt, wie lösen wir es?
Ja, und ganz wichtig, einfach redet miteinander im Team. Sprecht über euren Code, stellt Nachfragen, redet auch mit dem Fachbereich, das ist ganz wichtig. Das ist ja häufig auch so ein Ding, ne, was in Akzeptanzkriterien drin steht und keiner versteht's, weil irgendwelche kryptischen Begriffe verwendet werden. Ja, nachfragen, miteinander sprechen. Das ist, glaube ich, der Universaltipp schlechthin.
Vielen Dank, ihr beiden. Es war sehr interessant, hat mich auch viel zum Denken angeregt. Und auch danke an dich, Max, als Co-Host. Und danke an euch fürs Zuhören, falls ihr jetzt Feedback, Anregungen habt oder auch den beiden Gästen hier was mitteilen wollt, schreibt uns gerne an podcast-feedback@antrena.de. Wir leiten es gerne weiter.
Tschüss. Danke, dass wir da sein durften.
Vielen Dank. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Schön, dass du auch bei dieser Folge von Andrena entwickelt dabei warst. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Themenvorschläge. Du erreichst uns unter podcast-feedback@andrena.de.